Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir mal über die kleine Schwester des Yoga, über Ayurveda. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Nancy, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Hallo Jule, freut mich, dass ich hier sein darf.
Super schön, dass du da bist. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns. Aber bevor wir anfangen, sag doch vielleicht mal ganz kurz was über dich.
Hi, ich bin Nancy, ich bin Ayurveda-praktizierende Therapeutin und Yoga-Lehrerin und ich lebe in Thailand schon seit 7,5 Jahren und habe dort meine eigene kleine Ayurveda-Praxis, die heißt Ayu for Life und genau.
Wie kommst du denn nach Thailand? Also mit dem Flugzeug, aber wieso wohnst du in Thailand?
Ja. ich habe Deutschland tatsächlich schon vor 10 Jahren verlassen, ein bisschen über 10 Jahren. Und der Grund dessen war damals ein Burnout. Ich habe als Key Account Managerin gearbeitet, als Außendienstmitarbeiterin oder ja, Key Account Managerin. Und es hat mich halt sozusagen in den Ruin getrieben. Vielleicht können sich da viele jetzt irgendwie mit identifizieren. Hm. Und ich hatte halt einen großen Call damals, mein Leben etwas größer zu verändern. Und der Call war zu reisen. Und ich dachte, okay, mal für 8 Monate reisen, um mich wieder zu finden, um wieder in die Balance zu kommen, um zu schauen, was ich machen möchte. Ja, und tatsächlich sind aus 8 Monaten 10 Jahre geworden. Und das erste Jahr bin ich nur in Asien gereist, dann bin ich noch in Australien gelandet, habe dort ein Jahr gelebt und als Barista gearbeitet, bin dann wieder zurück nach Asien, wieder nach Thailand. Ich lebe auf Koh Phangan. Und dann hat es mich das erste Mal nach Indien gezogen, wo dann wahrscheinlich auch direkt unser Thema Ayurveda beginnt. Da hat meine, das Licht des Ayurvedas, dieser uralten Medizin angefangen, beim Herz zu scheinen. Hm. Und dann hat es mich nochmal kurz nach Deutschland gezogen, aber ich wusste einfach,
nur ganz
das ist
kurz.
Nicht mein Weg. Genau, nur ganz kurz. Und ich wusste, das geht nicht. Ich habe mich nicht mehr in Deutschland gesehen. Und ich wusste einfach auch durch eine innere Erfahrung, eine meditative Erfahrung, die ich hatte in Indien machen durfte, dass Deutschland nicht mehr mein Ort ist und dass es Koh Phangan ist. Und dann habe ich da nochmal reingespürt und nachgespürt. Und dann hat sich entschieden, dass mein neuer Lebensort erstmal Koh Phangan wird.
Toll, so seit 7 Jahren jetzt.
7,5 Jahren, ja.
Ja, Wahnsinn. Und dort verknüpfst du jetzt quasi die Yoga-Praxis mit Ayurveda?
Ganz genau. Ja, ich bin Yoga-Lehrerin. Das ist so der, wo mein Weg so begonnen hat, in diese uralte Praxis. Dort bin ich Yoga-Lehrerin, aber mein Hauptfokus über die Jahre ist Ayurveda. Und dadurch hat sich auch meine eigene Praxis dort aufgebaut.
Oh, toll. Erklär uns doch mal, was Ayurveda eigentlich ist. Hat ja bestimmt schon jeder mal gehört, ist ja öfter mal in aller Munde. Aber was ist das eigentlich so ganz genau?
Genau, es wird halt oft im Yoga-Bereich vergessen, ja, in der Yoga-Praxis, dass Ayurveda eigentlich so die Sister Science, sagen wir so im Englischen, von Yoga ist. Und Ayurveda ist ja die uralte Medizin, die von Indien stammt und ein Wissen von Körper, Seele und Geist. Ich sage immer auch Bewusstsein und Senses, also die Sinnesorgane, hat, was mehr als 5000 Jahre an Wissen mit sich bringt. Also es ist einfach eine Medizin, eine uralte Medizin, die all das zusammenführt im Ganzheitlichen. Oft separieren wir ja leider Körper, Seele und Geist und denken, das, was im Geist passiert, passiert nicht im Körper. Oder was im Körper ist, hat gar nichts mit dem Geist zu tun. So denken wir in der Ayurveda nicht. Körper und Geist oder der Mind sind halt miteinander verbunden. Und die Ayurveda hilft es, das in eine Synchronisation oder Harmonie zu bringen und diese Harmonie mit der Natur zu leben, mit dem natürlichen Zyklus der Natur, dem wir auch sehr gerne entgegenwirken, weil wir ja, wir Menschen, immer gerne alles besser wissen.
Ja, und weil wir ja immer ganz viel tun müssen, ne? Also wenn es mal so eine Ruhephase gäbe, dann können wir uns die ja oft nicht leisten.
Genau, wir müssen ja immer ständig produktiv sein und was tun.
Ja.
Ganz genau.
Und wie verbindest du das dann mit Yoga?
Also Yoga und Ayurveda haben einen festen Bestandteil. So, die Ayurveda, in der Ayurveda schauen wir mehr, dass es dem Körper und dem Geist gut geht. Und in der Yoga, im Yoga kümmern wir uns mehr um das Geistige und das Spirituelle, also uns einfach im Körper frei zu fühlen. Das ist ja das, die wirkliche Yoga-Praxis, der, sag ich mal, uns in unserem eigenen Körper frei zu fühlen durch die Asana-Praxis. Und im Ayurveda ist es so, dass wir uns erstmal überhaupt kennenlernen. Oftmals wissen wir ja gar nicht, wer wir sind, wie unser Körper richtig funktioniert. Was tut uns gut? Was brauchen wir? Was sollen wir eigentlich essen? Was sollen wir nicht essen? Ja. Welche Sportart?
Das geht jetzt fast ein bisschen andersrum, weil normalerweise ist man beim Yoga ja mit dem Körper dabei. Weißt du?
Genau.
Und jetzt erklärst du uns, dass der Körper eigentlich ins Ayurveda gehört.
Also ich meine, natürlich ist der Körper natürlich auch dabei, weil du natürlich mit dem Körper auf die Matte gehst.
Ja. Ja.
Aber die wirkliche Essenz von Yoga ist, sich im Körper frei zu fühlen. Aber trotzdem müssen wir uns ja um diesen Körper, in dem wir leben, kümmern. Und wir sollten uns sehr gut um den kümmern, um den gesund zu halten. Und damit wir natürlich auch mit viel Freude und unsere Yoga-Praxis auf der Matte durchführen können und auch das Leben genießen können. Weil wenn der Körper und der Geist nicht gesund sind oder nicht im Gleichgewicht, dann haben wir oft keine Freude am Leben.
Ja. Ja.
Und im Ayurveda geht es wirklich darum, uns im Ganzen kennenzulernen. Ja, was für Lebensstil ist wichtig oder passt zu mir in meiner individuellen Konstitution, die wir uns im Ayurveda anschauen?
Erklär mal, was das ist, verschiedene Konstitutionen.
Genau.
Also kann man sich da jetzt auch selber irgendwie einsortieren vielleicht? Oder ist das nicht so schnell gemacht?
Du kannst es natürlich machen, indem du einen Test machst, einen Konstitutionstest oder einen Dosha-Test. Aber oftmals ist es nicht empfohlen. Es ist schon gut, zu einem erfahrenen Ayurveda-Praktizierenden oder Doktor zu gehen. So, die Basis des ayurvedischen Wissens ist basiert auf den 5 Elementen. Welche sind Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde? Und basierend darauf, über die Qualitäten dieser Elemente, gibt es die Doshas. So nennen die sich, die Konstitutionstypen im Ayurveda, Doshas. Ja. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, da gibt es Vata, Pitta und Kapha. Das sind die 3 Konstitutionstypen oder Doshas im Ayurveda. Und jeder dieser Dosha-Typen hat Qualitäten. Und über diese Qualitäten, lass mich gerne ein Beispiel geben. Zum Beispiel der Vata-Typ ist oft sehr trocken, ja, oder sehr luftig. Ja, die sind immer ständig irgendwo unterwegs und brauchen ganz viel Abwechslung. Nichtsdestotrotz leidet der Vata-Typ oft unter Trockenheit. Was ist Trockenheit? Trockene Haut, trockene Haare, trockene Nägel oder leidet unter Verstopfung, also Verdauungsprobleme. Zum Beispiel der Pitta, der ist sehr feurig. Pitta ist das Feuer. Ja? So Menschen mit einem Pitta-Typen sind sehr feurig von ihrer Natur. Die haben Temperament.
Ja? Alle Spanier.
Die geht, Ja, die sind sehr feurig. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Spanier sind unbedingt Pita-Typen, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Temperament. Der Pita-Typ daher durch die Hitze, durch das Feuer, leidet vielleicht oft daran, dass er sehr schnell schwitzt. Ja, erhöhte Körpertemperatur, hat ein gutes Verdauungssystem, hat aber vielleicht durch die Hitze mental ein zu hohes Temperament, vielleicht schneller explodiert oder ist frustriert zum Beispiel.
Zu Choleriker? Oder,
könnte sein. Hinter Choleriker steckt auch sehr viel Feuer, unkontrolliertes Feuer auf jeden Fall. Sonst Feuer heißt auch Entzündungen. Okay. Menschen, die mit ganz viel Entzündung im Körper leiden, ja. Das ist zum Beispiel auch mit dem Feuerelement verbunden. Und der Kapha ist Erde und Wasser. Und die Menschen sind eher gemütlich. Die bringt so schnell nichts aus der Bahn. Ja, die haben auch ein gutes Immunsystem. Die haben eine gute Kapazität, sich zu regulieren. Aber manchmal fehlt ihnen dann auch so ein bisschen der Biss. Das, was halt das Feuerelement hat. Ja, die haben Feuer, die haben Aktion, die haben Passion, die haben Energie. Der Vata, der ist halt wie Luft, ne? Der ist immer in Bewegung, hat immer Ideen. Und der Kapha, der ist so ein bisschen der Gemütliche. Ne? Der braucht so manchmal so eine kleine, mehr so eine Stimulation, damit der Kapha sich bewegt oder vielleicht auch was verändert. Also das so nur mal in Kurzform.
Aber der scheint ja dann auch sehr... Ja, der scheint aber sehr zufrieden zu sein dann, wenn der einfach immer gemütlich rumsitzt.
Definitiv hat er etwas mehr Zufriedenheit vielleicht als die anderen zwei Doshas. Ja, aber es kommt immer drauf an, welcher Dosha du bist, ob du nur ein Single-Dosha bist, ob du ein Mix-Dosha bist, eine Mix-Konstitution, oder auch schauen wir natürlich, ob du dich gerade in einem Ungleichgewicht befindest. Und da gibt uns einfach die Ayurveda ein wundervolles, ganzheitliches Verständnis über uns selber. Und das ist ein Verständnis für mich, als ich es kennenlernen durfte, als ich das erste Mal in Indien war, wirklich etwas, wo ich so dachte, warum denken wir nicht alle so? Warum funktioniert unsere Medizin nicht so? Ja. Warum integrieren wir das nicht in unser tägliches Leben? Und das gehört, Ayurveda gehört genauso mit auf die Matte wie Pranayama. Uns in unserem Körper zu verstehen. Was braucht der Körper? Welcher Yoga-Stil passt eigentlich zu mir und meiner Konstitution und wo ich gerade bin? Und hier verbindet sich einfach Ayurveda und Yoga wundervoll.
Und da hat es uns jetzt gerade getrennt. Nancy, du sitzt in Indien, jetzt sind wir wieder am Start. Bei dir hat es gedonnert und geregnet und jetzt geht's aber wieder, oder?
Ja, ich sitze hier in den Himalayas und hier geht es wettertechnisch ziemlich ab. Okay, schauen wir mal, also ob wir dabei bleiben.
Genau, also wir sind stehen geblieben, warum wir Ayurveda nicht bei uns im Leben integrieren können.
Warum wir Ayurveda nicht bei uns im Leben integrieren können.
Ja, oder was heißt können, warum wir es einfach nicht tun?
Weil wir es nicht tun, genau. Das ist, glaube ich, eher die Frage. Ich denke, also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Ayurveda für jeden Menschen vorteilhaft ist. Also es gibt keinen, der nicht von einem ayurvedischen Lebensstil profitieren würde. Warum machen wir es oft nicht? Weil wir es nicht verstehen. Wir verstehen den ayurvedischen Lebensstil nicht. Meine Erfahrung mit der Arbeit meiner Klienten ist, dass sie sich oft überfordert fühlen, dass sie fühlen, dass der Ayurveda zu viel Regeln hat, man zu wenig nicht tun darf oder zu viel tun darf. Hier möchte ich euch alle einmal abholen.
Ja, gerne.
Das ist nur, wenn wir den Ayurveda nicht verstanden haben.
Was müssen wir denn tun, wenn wir es verstehen?
Genau. Also erstmal ist es wichtig, überhaupt seine Konstitutionstypen zu verstehen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Vata, Kapha, basierend auf den fünf Elementen. Und ganz wichtig im Ayurveda, das Wissen des Lebens ist, dass alles eine Qualität hat. Alles, was wir konsumieren, entweder physisch, also Lebensmittel oder auch über unsere fünf Sinne, hat eine Qualität. Was meine ich mit Qualität? Entweder etwas, was wir konsumieren, macht uns trocken. Etwas, was wir konsumieren, gibt uns Feuchtigkeit oder ja, Öl. Etwas, was wir konsumieren, macht uns entweder heiß, also gibt uns Hitze, Feuer oder kühlt uns ab. Ja, etwas, was wir konsumieren, macht uns entweder aktiv oder langsam oder schwer oder leicht. Und das ist die Sprache, die wir im Ayurveda denken. Zum Beispiel hattest du mich ja auf einen Post angesprochen, den ich gemacht habe, ne? Wo ich darüber gesprochen habe, dass zum Beispiel Limonenwasser, warmes Limonenwasser, ja, oder Limettenwasser, was ganz viele trinken am Morgen und als sehr gesund erachten. Grundsätzlich ist das ja auch, weil das Wissen dahinter ist, es macht uns basisch. Deswegen machen das ganz viele, ja. Aber das ayurvedische Wissen ist dahinter, Limette oder die Zitrone,
Zitrone, ja.
hat eine trockene Eigenschaft. Das heißt, für zum Beispiel Menschen, die sehr Vata-lastig sind oder ein typisches Vata-Dosha haben oder ein erhöhtes Vata-Dosha haben, was die meisten übrigens von uns haben, bei dem stressigen Leben, was wir führen. Oder du hattest ja auch gesagt, wir sind ja ständig in der Produktivität. Nichts tun oder Entspannung ist ja sozusagen fast verpönt, können wir ja gar nicht. Oder wir wissen gar nicht mehr, wie es geht. Ja, die Kunst der Entspannung ist ja für uns alle
Das
wirklich
süße
fast
Nichtstun.
das süße Nichtstun. Selbst wenn wir denken, wir tun nichts, sind wir bei Social Media. Und genau das ist Vata. Das ist Vata. Das ist absolut Vata. Kontinuierlich etwas tun wollen, kontinuierlich in Bewegung sein. Ja, so, und die Zitrone oder die Limette oder das warme Limettenwasser macht uns mehr trocken. Das heißt, es ist nicht gut für jemanden, der Vata oder auch Pitta ist. Und das ist halt sowas, was, ja.
Heißt das dann, dass es das noch mehr verstärkt?
Ja. Das verstärkt die Trockenheit des Vaters noch mehr. Der Vata ist trocken, der Vata ist leicht, der Vata ist immer sehr aktiv, immer in Bewegung. Und das würde die Trockenheit des Vaters erhöhen.
Und was macht der jetzt, um sich quasi ein bisschen nasser zu machen? Mehr Wasser?
Das ist gut. Der braucht mehr Öl. Der braucht Öl. Genau. Entweder mehr Wasser trinken. Das ist aber auch nicht immer die Lösung. Es geht nicht immer nur im Ayurveda darum, super, super viel Wasser zu trinken. Es geht mehr darum, zu deinem natürlichen Gefühl des Durst oder des Hungers zurückzukommen. Der Vata braucht Öl. Der braucht Feuchtigkeit. Und das muss der entweder über Wasser einnehmen, oder über Fette. Und hier kommen wir zum Beispiel auch zu so einem ganz schwierigen Thema, oft in unserer heutigen Gesellschaft mit den ganzen Diäten, weißt du,
Ja,
oder einer folgt was
FDH,
an.
50%
Genau.
weniger Fett, ja, nur
Alles dies, weißt du.
0,1% Fett.
Genau, überall wird das Fett rausgezogen und das Fett wird als schlechtes erachtet. Und das ist wirklich ja, der Samen für ganz, ganz viele Probleme und Krankheiten, also neurologische
Also,
Krankheiten.
ja, mal andersrum gefragt. Wenn wir jetzt alle so wenig Fette zu uns nehmen und darauf achten, möglichst wenig Fett im Essen zu haben, weil das ja eben auch so propagiert wird, ne, dass Fette für uns schlecht wären, würde man da diesen Watta-Typen quasi kreieren? Und wir würden alle, also ein bisschen provokant gefragt, ne, und deswegen hängen wir alle auf Social Media rum und wissen gar nicht, dass es ohne auch geht?
Könnte man so sagen, aber was dadurch auf jeden Fall passiert, ist, dass
Wie
ganz
schön es bei dir
ganz
donnert.
du hörst es, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ganz viele Menschen dadurch in einem Ungleichgewicht leben und in einem erhöhten oder Vata-Dosha, ja, ganz viel Luft in sich haben. Was heißt denn Luft? Lass uns mal Luft definieren im Vata oder mit der ayurvedischen Sprache, sag ich mal. Luft sind Blähung. Ja, Blähung, metabolische oder Stoffwechselerkrankungen, Menschen, die ganz viel mit Verstopfung zu tun haben, weil sie zu trocken sind. Es ist eine Volkskrankheit. Fast jeder oder jeder zweite Klient, der bei mir in die Praxis kommt oder mit dem ich online arbeite, hat Verdauungsprobleme. Ja, ganz viel Verstopfung, Trockenheit, zu trocken im Körper. Ja,
und da wird doch aber eigentlich immer... Da wird doch immer gesagt, man solle mehr Ballaststoffe essen, mehr Vollkornprodukte.
Ja, so denken wir nicht ganz so im Ayurveda oder ja, Ballaststoffe, Fiber, das kann halt auch trocken machen. Ne? Vollkornprodukte, Brot macht auch trocken. Ja, es fehlt das Fett, es muss das Fett in die Ernährung reinkommen. Und das Fett, wir im Ayurveda sagen halt Ghee. Ne? Vielleicht nichts für die Veganer, aber dann kann man auch Kokosnussöl nehmen oder andere Fette über Nüsse natürlich zu sich nehmen, in Moderation. Immer geht es darum.
Ja, ne? Wie viele Nüsse denn ungefähr? Eine Handvoll am Tag oder auch mal zwei? Also wenn man in einem Ungleichgewicht ist, braucht man ja vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, das kommt natürlich, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt keine Pauschalaussagen im Ayurveda, weil es halt wirklich auf dein Ungleichgewicht drauf ankommt und dein Konstitutionstyp und natürlich mit was für Schwierigkeiten oder welche Imbalance du gerade bist, ja, oder welche Krankheit. Aber so grundsätzlich kann man sagen, eine Handvoll Nüsse, Mandeln und Rosinen am Morgen sind sehr gut. Aber was wir in Ayurveda machen, wir weichen die Nüsse ein, bevor wir die konsumieren. Also in einer Schale deine Nüsse, die du morgens konsumieren möchtest, die Mandeln oder die Walnüsse oder die Cashewnuts, einmal einweichen mit so einer Prise Himalaya-Salz. Und was das macht, es zieht das Enzym aus den Nüssen, was die Nüsse schwer verdaulich macht. Und dadurch verdauen wir die Nüsse besser. Das ist die Empfehlung. Genau, und so man sagt wirklich für gutes Nourishment, also für gute Ernährung, für gute, manchmal fallen mir gar nicht mehr die deutschen Wörter ein.
Versorgung,
ja. Ist wirklich so eine Handvoll, wie du sagst, so eine Handvoll Mandeln mit Rosinen, kann man so als, ja, sind sehr gut für einen.
Und warum morgens? Oder kann man, weil die meisten knabbern ja ganz gerne was abends.
Ja, weil
geht
du
das
einfach
auch
schon mal,
oder ist das blöd?
Ja, das geht natürlich auch, aber grundsätzlich möchtest du ja morgens deinem Körper Energie geben.
Hm? Ach so.
Und das ist natürlich eine gute Energiezufuhr. Aber du kannst natürlich auch am Nachmittag mal Nüsse knabbern. Ne? Ist auf jeden Fall besser, Nüsse zu knabbern als Chips oder Schokolade oder irgendwas anderes, was weißen Zucker enthält.
Das ist wirklich spannend. Und wie kommt man denn da jetzt so mit dem Yoga zusammen? Also wenn du jetzt so einen Klienten hast, machst du mit dem jetzt so eine ayurvedische Beratung und auch Yoga? Also dass der jetzt quasi vielleicht sein Vata über eine erdende Praxis irgendwie ausgleicht?
Ja, genau. Das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Menschen kommen zu mir mit bestimmten Schwierigkeiten oder Problemen oder Krankheiten, unter die sie leiden oder was Bestimmtes, was ihnen bewusst ist, was sie ins Gleichgewicht bringen möchten. Ganz wichtig an dieser Stelle, und das auch für die Yoga-Praxis wichtig ist, dass Veränderung, die wir tun wollen, beginnt im Geist. Ja, wenn wir nicht hier entscheiden, dass diese Veränderung uns gut tut oder wir nicht erkennen, was uns eigentlich krank gemacht hat, ist alles andere, was wir tun, immer so ein bisschen gegensätzlich. Ja,
ja.
Und definitiv ist Yoga ein großer Teil des Ayurvedas, dass wir dementsprechend, was auch immer das Ungleichgewicht ist oder die Krankheit oder das Leiden desjenigen in diesem Moment wirklich ganzheitlich betrachten und ganzheitlich behandeln. Ja? Es geht nicht darum, nur, sag ich mal, Medizin zu geben, wie es ja oft in der westlichen Medizin gemacht wird. Ja, dann gibt es das Antibiotika oder gibt es das Rezept und das ist es. Ja? Im Ayurveda fragen wir wirklich, wie geht's dir? Hast du gerade Stress? Gehst du gerade durch eine schwierige Situation? Was beschäftigt dich gerade in deinem Leben? Unter anderem zu vielen, vielen anderen Fragen, die wir stellen, auch ganz viel zu Verdauung oder wie ist dein Stuhlgang? Und so ganzheitlich, wie wir dann Fragen behandeln wir auch. Ja, und diese Behandlung ist halt über einen Plan geben, der sozusagen Tipps gibt zu anderen Lebensweisen, natürlich die Ernährung, ayurvedische Medizin, aber natürlich auch Atemübung, ja, integrieren, Yoga-Praxis integrieren. Ja, es gibt ja ganz viele Yoga-Asanas, die für ganz bestimmte Sachen sind, für Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme, ja, oder eben, wenn wir den Vata balancieren wollen, wie du schön, so schön gesagt hast, eine schön erdende, um wieder zurück in den Körper zu kommen. Weil was sind wir, wenn wir sehr luftig sind, das Luftelement, dann sind wir viel im Kopf. Ne? Dann sind wir viel im oberen Teil des Körpers, sehr viel im Kopf. Wir denken viel, wir schlafen schlecht. Unsere Gedanken rennen die ganze Zeit, ich sag mal so Tornado of Thoughts. Ja, immer so ganz, ganz viel. Da ist kein Stoppen. Ja, was wir dann wirklich wollen, wir wollen mal wieder zurück in den Körper kommen und uns einfach mal wieder entspannen. Und einfach so auch aus dieser Angespanntheit rauskommen, die sich halt dadurch kreiert.
Ja. Und was könnte man da noch essen? Also, oder ist das jetzt so das, was du meinst mit diesen öligen Sachen? Mehr Fette, die einen
erden. Mehr erdende Sachen. Also grundsätzlich kann man...
Mehr Kartoffeln.
Kartoffeln machen dich auch trocken. Süßkartoffeln. Süßkartoffeln, okay. Genau. Also das ist halt so ganz wichtig. Die Sprache der Ayurveda liegt wirklich in den Qualitäten. Wenn wir die Qualitäten verstehen von dem, was wir konsumieren, und hier sage ich nochmal ganz speziell, nicht nur Lebensmittel, sondern alles, was so wir von außen konsumieren. Social Media hat auch eine Qualität, und das hast du ja schon genau so gesagt, es macht uns sehr luftig. Ja, viel. Es macht uns, es geht in unser Nervensystem, und Vata ist Nervensystem. Ich meine, der Hauptsitz ist der Dickdarm im Vata, aber auch das Nervensystem, weil die sind ja verbunden über den Vagusnerv.
Ja? Ja,
genau. Viel mehr erdende Sachen. Ne? Warme Sachen ist ganz wichtig für den Vata, weil der Vata hat auch die Eigenschaft, kalt zu sein. Kalt, trocken, leicht. Und wir balancieren im Ayurveda immer mit dem Gegensätzlichen aus.
Ja? Also eine heiße Suppe?
Eine warme Suppe, ja. Wenn du jetzt kein Vegetarier bist oder kein Veganer, dann ist eine warme Hühnersuppe super gut für
Vata. War ja schon früher gut, ne?
Genau.
Oder eine Rinderkraftbrühe.
Ganz genau. Ja, ist super, ja. Oder zum Beispiel, ich befinde mich auch gerade in einer Vata Imbalance. Frische Kuhmilch mit Ghee und Kurkuma und Kardamom und Ingwer zum Beispiel und Datteln drinne und Rosinen ist so ein ganz typisches ayurvedisches Rezept, um den Vata wieder zu nähren. Der Vata muss genährt werden. Ja, wenn der austrocknet, musst du dir vorstellen, der ganze Körper trocknet aus, ja, und es geht auf die Knochen. Und dadurch kriegen wir Schmerzen. Ja. Vata ist immer Schmerz. Wenn du Schmerz im Körper hast, ist Vata. Wenn du Entzündung im Körper hast, ist Pitta. Wenn du Schwellung hast oder wenn was juckt oder wenn etwas zu viel ist, ja, wenn etwas wächst, wie zum Beispiel Krebs, ist etwas oder Zysten wachsen, ja, das ist zum Beispiel, das ist Kapha.
Ja, aber das Schmerz, ist ja echt interessant.
Schmerz geht nicht ohne Vata. Wenn da ist Schmerz, da ist Vata. Ja? Und der Vata geht auf die Knochen, ja, auf unser Knochentissues oder Gewebe.
Ja.
Und die müssen wir nähren. Wir müssen den Vata nähren. Weil wenn der Vata austrocknet, was passiert? Dann trocknen auch sozusagen die Nervenzellen aus. Und das kreiert neurologische Probleme wie Parkinson zum Beispiel. Wenn wir immer diese Non-Fat-Diät folgen, ist es ganz gefährlich. Es ist ganz, ganz gefährlich. Weil wir uns
tut
wirklich
wahrscheinlich
austrocknen.
Nur ganz, ganz wenigen Leuten gut, ne? Ja.
Ja, also du gehst schon in ein Konzept des Austrocknens, wenn du zum Beispiel erhöht Kapha hast, weil Kapha ist Wasser und Erde. So der Kapha neigt zu Wasseransammlung oder Schleim, Mucus. Und Schleim und Mucus im Körper nennen wir zum Beispiel AMA, A-M-A. Das sind also Toxide, Giftstoffe im Körper. Ja? Und die sind sozusagen, du kannst dir das vorstellen wie Schleim. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass du in deinem Stuhlgang Schleim hattest oder den Schleim, den wir morgens auf der Zunge haben, diesen weißen Coat. So das ist AMA und das blockiert unsere Kanäle und dann läuft es nicht richtig. Und das müssen wir zum Beispiel austrocknen. Und da benutzen wir sozusagen das Konzept von Vata. Ja, in der,
also
wenn
das
der Kapha
ja
erhöht ist.
Hochkomplex.
Ja? Und wenn der Pitta erhöht ist, dann haben wir ja gesagt, der Pitta ist Entzündungen. Ja, dann müssen wir natürlich kühlen, weil Entzündungen sind Hitze, es ist zu heiß.
Ja.
Ja. Ist zum Beispiel das Gleiche. Stell dir vor, wir hatten ja gerade 3 Jahre viele Erfahrung damit. Ja. Wenn Fieber kommt, was macht der Körper? Der Körper attackiert den Virus, der reingekommen ist. Und er macht das mit Fieber. Das ist eine normale, und dieses Fieber darf nicht unterdrückt werden. Das ist ein normaler Prozess des Körpers.
Ja, ja, wichtig, ne? Also sonst wird das ja nicht machen.
Das ist ganz wichtig und ich möchte es wirklich an dieser Stelle, ich hoffe, dass es viele annehmen. Fieber darf nicht unterdrückt werden. Ja? Fieber ist da, um, sag ich mal, den natürlichen Prozess, um dich wieder in den gesunden Prozess zurückzubringen. Ja? Etwas hat ist in deinen Körper gekommen, was da nicht hingehört, ein Bakterium, ein Virus. Und je nachdem, wie stark dein Immunsystem ist, kannst du das entweder gleich wieder rausniesen. Ja, niesen, das ist, was der Körper macht, der will das rauskriegen oder husten. Wenn nicht, dann fängt sozusagen der Pitta einen Krieg an, innerlich. Ja, und der Pitta fängt an, diesen Virus oder diesen Bakterium zu verbrennen, zu attackieren mit Hitze, ja, dass der verbrannt wird, um dich zu schützen, um dich wieder in deinen normalen Zustand zurückzukommen, bringen. Deswegen sollten wir niemals in einem Zustand von Fieber, ja, dann Antibiotika oder Paracetamol oder was Menschen da auch immer nehmen. Das ist ganz wichtig und wir sollten den Körper auch nicht überanstrengen mit irgendwelchen Konsum von Essen. Wenn wir krank sind und Fieber haben, sollten wir fasten. Nichts essen. Ja, das ist ganz wichtig.
Da hat man
ja
meistens auch keinen Hunger.
Genau, genau. Und das ist sehr schön, dass du das sagst. Das ist nämlich die natürliche Sprache des Körpers. Und die haben wir verlernt zu hören. Ja. Und da geht es genauso darum, genau dahin zu hören, wenn wir nicht Hunger haben, sollen wir auch nicht essen, weil das ist eine natürliche Anweisung, ne, können wir die mal nennen, des Körpers. Ja. Aber wir denken.
Aber wenn man Appetit hat?
Wenn du Appetit hast, kannst du essen. Ja, etwas
ganz,
ganz
Leichtes. Da habe ich aber nicht unbedingt Hunger.
Genau, also, genau, da muss man halt einfach mal gucken. Ne, wenn du Appetit hast, da gibt's auch wieder noch andere Ansichten, wenn dein metabolisches Feuer noch gut funktioniert und dein Körper in der Lage ist, auch Essen zu verdauen, während er gerade den Virus bekämpft, dann ist das okay. Aber oftmals haben viele, viele Menschen den Ansatz von, ich bin schwach, ich muss essen.
Ja,
weißt du?
Das stimmt.
Und das ist falsch. Ja, und genau das ist es auch, wenn es darum geht, was soll ich denn essen? Ja, es ist wirklich zu dieser Sprache des Körpers oder in diesen Körper zurückzukommen und wirklich zu hören, was brauche ich denn? Und sich auch mal diesen Moment zu nehmen und sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade?
Ja? Ja, was macht man, wenn einem nichts einfällt? Also mir geht es manchmal so, ich habe dann Hunger und denke mir, was könnte ich denn mal essen?
Ja, das ist halt wirklich, wenn da nichts kommt, wenn da keine Antwort kommt, dann ist es oft so, dass wir nicht verbunden sind. Ja, dann sind wir nicht voll mit uns verbunden. Und das ist natürlich klar, es gehört auch Wissen dazu. Ne? Ayurveda ist das Wissen des Lebens. Ja? Und das, ich meine, das hat 5000 Jahre von uralten Wissen, ja, und Weisheit. Das braucht natürlich auch so ein bisschen, bis man das versteht und bis man das an sich anwendet und wirklich auch in den Alltag umsetzt. Aber wir alle können das. Wir alle können das, wenn wir das wollen, weil das einfach so viel unheimlich schönes Wissen und wenn wir da manchmal reingehen, wie du schon sagst, mit der Hühnerbrühe, ja, das kennen wir ja davon früher. Ja, das kennen auch viele, wir kennen auch vieles, unsere Großmütter kennen das. Das ist, es ist nicht komplett neu. Es ist wirklich Wissen, was wir vergessen haben oder weil wir so wenig verbunden sind mit der Natur. Die Natur gibt uns unheimlich viele Heilmittel.
Das stimmt. Das ist echt wirklich interessant. Aber gibt es denn so Yoga und Ayurveda-Stunden? Also wenn man sich jetzt dafür interessiert, kann man da in so eine Klasse gehen?
Es gibt ja natürlich Yoga-Lehrer, die sich auch viel mit Ayurveda beschäftigt haben. Also Ayurveda ist ja schon Bestandteil. Leider kommt es viel, viel zu kurz in den heutigen Yoga-Ausbildungen. Ich selber unterrichte ja auch Ayurveda in den Yoga-Ausbildungen bei uns auf Koh Phangan. Allerdings kriege ich da immer nur so eine anderthalb Stunde Introduction Talk, ja. Und das reicht natürlich nicht. Ja. Mm. Aber natürlich Yoga-Lehrer, die sich mehr mit Ayurveda beschäftigt haben, das wissen, und die bringen das auch auf die Matte und die unterrichten dann auch wirklich so für jeden Dosha oder lassen das mit in ihre Yogastunden einfließen. Oder du kannst schon spezielle Vata, Pitta, Kapha-Klassen auch kreieren und unterrichten. Und das ist toll. Schön. Und ich finde, dass es einfach auch ganz wichtig ist, dass jeder Yoga-Lehrer auch seine eigene Konstitution kennen sollte und Wissen haben sollte über Ayurveda, weil das wunderbar eben anzuwenden ist, auch auf ihre Schüler. Ja, auch so ein bisschen zu sehen, der ist mehr Vata, dann ist der halt ein bisschen mehr flexibel oder der braucht ein bisschen mehr das. Ja, oder der Pitta, der ist Feuer und der ist mehr ernster und der hat viel Kraft. Ne? Der braucht halt mehr die Praxis, da kann man darauf eingehen, oder der Kapha ist halt das, der braucht so ein bisschen mehr Stimulation, vielleicht leitet man den Vata mal ein bisschen mehr in das Ruhige rein, mehr in die Atmung, mehr zu sich kommen, ja. Also da kann man, das kann man so wunderbar in Yogastunden einfließen lassen, auch mit ayurvedischen Tipps, und davon, es kann jeder von Ayurveda profitieren, jeder. Hm.
Nancy, das war ein super Schlusswort, würde ich fast sagen. Es war super spannend mit dir, wirklich. Danke, 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 dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Du siehst, es ist ein sehr breit gefächertes Thema.
Ja, total.
Und vielen, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Und ich hoffe, sehr dass deine gerne. Zuhörer und Zuhörerinnen sich dort auch einiges mitnehmen konnten oder inspiriert sind, vielleicht
für das alte Wissen sich wieder ein bisschen öffnen. Ja.
Genau, genau, genau.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Jule.
Und für noch mehr spannende Einblicke folgt der Nancy gerne bei Instagram unter nancy-hüttig mit UE und mir natürlich auch der Yoga-Detektivin unter der Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast ein paar Sterne verteilen würdet und vielleicht auch mal eine Bewertung dalasst. Und in der nächsten Folge geht es mal um Klang-Yoga. Bleibt gespannt!